SRF 2 Kultur.
Wort und Klang und Bild. Lyrik im Gespräch. Sie hören die Passage auf SRF 2 Kultur. Thema heute: Lyrik, neue, ältere und ganz neue Gedichte. Mein Gast ist Klaus Merz. Gastgeber bin ich, Felix Schneider. Klaus Merz wird im Zentrum der folgenden Stunde stehen, mit eigenen Gedichten zuerst. Dann wird er eine Lyrikerin vorstellen, die ihm wichtig ist. Er wird eine Lyrikvertonung präsentieren und er wird auf druckfrisch neu erschienene Gedichte hinweisen. Alle Gedichte, die wir besprechen, finden Sie auch auf unserer Webseite zum Mit- oder Nachlesen, SRF 2 Kultur. Klaus Merz ist Lyriker, Erzähler, Essayist. Eine siebenbändige Werkausgabe ist erschienen. Klaus Merz ist bekannt für seine Knappheit, seine Lakonie und dafür, dass er die Lyrik aus der fernen Welt des schwer zugänglichen Bildungsgutes herausholt, sie uns nahebringt. Klaus Merz, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Auch mich.
Und den Graben zwischen Dichtung und Medien übersprungen haben.
Gern, freut mich.
Wir fangen mit Gedichten von Ihnen an und ich bitte Sie, das erste Gedicht vorzulesen.
Helios Transport. Mit wankendem Wagen befuhr Helios die Straßen der frühen 50er Jahre. Lasten, Transporte aller Art. Noch heute zuweilen beliefert er meine Träume, bringt Licht in die hintersten Räume meiner Kreidezeit.
Helios Transport von Klaus Merz, gelesen von ihm selbst. So heißt auch die Gedichtsammlung, der das entnommen ist. Klaus Merz, bleiben wir doch mit der ersten Strophe einmal in den 50er Jahren. Wie haben Sie diesen Wagen in Erinnerung, den wankenden Wagen? War da ein Pferd davor?
Nein, das war ein Lastwagen und man konnte eine Brücke montieren oder auch einen Umzugswagen. Der hatte dann so eine hervorragende Stirn über dem Führerhaus und damit hat er die Umzüge gemacht. Nebst den Baufahrzeugen war das einer, der alles transportierte und alles konnte. Und er hieß tatsächlich auf hellgrünem Grund Helios Transport.
Transporte aller Art.
Ja.
Wie waren die Straßen?
Da, wo ich ihn vorbeirollen sah, das waren Plätze, also Kopfsteinpflasterung noch, weil es ein bisschen bergauf ging. Dachte, im Winter sei es einfacher gegen das Glatteis, was sich dann aber, ja, wie wir wissen, von selber ergeben hat und man überall asphaltiert hat.
Wo war das?
Das war in Menziken, also da, wo ich aufgewachsen bin. Und der Standort von Helios Transport war in einer Garage. Sprenger hießen die. Die ersten VWs waren dort. Und aber auch eben der Transporter, den ich eben beschrieben habe.
Und zwar ganz realistisch beschrieben in der ersten Strophe dieses Gedichts. Aber in der zweiten Strophe gibt es nun einen Schritt in die Metapher. Nämlich zu Helios. Das ist der Sonnengott, der griechische Sonnengott. Sagen Sie mal, ist das eigentlich nicht eine merkwürdige Idee? Warum haben diese Griechen eigentlich den Wagen am Himmel fahren lassen, die Sonne aber nicht? Weil die Sonne hätte ja auch ohne Wagen fahren können, wenn schon fliegen.
Ja, man musste halt immer Übertragungen haben. Die Sonne selber ist nicht greifbar. Sie ist auch zu heiß. Man muss sie irgendwo aufladen, damit sie zur Metapher wird auch, nicht einfach zum Gestirn. Ja.
Also ich habe mir gedacht, wenn die den Mut gehabt hätten, die Sonne selber fliegen zu lassen, was hätte das für Folgen gehabt? Vielleicht hätte die Kirche dann gar nicht nötig gehabt, die Gestirne und auch die Sonne zu fixieren. Und das hätte wiederum bedeutet, dass Giordano Bruno sein Leben nicht hätte riskieren
müssen. Stimmt. Ja, das ist richtig. Ja. Es wäre ein ganz anderer Verlauf gewesen. Möglicherweise. Ja.
Das ist eine Verbindung von Mythologie, also griechischer Mythologie, Helios, und dem Alltag, nämlich eben diesem Transportunternehmen aus Menziken, an das Sie sich erinnern. Wie ist das gewesen? Was war zuerst da, der Alltag oder der Mythos?
Es ist eigentlich lustig. Ich habe gemerkt, im Lauf der Jahrzehnte bin ich eigentlich immer mehr eine Art Wünschelroutengänger geworden. Also bei mir schlägt die Wünschelroute aus, wenn ich im Auge oder im Ohr etwas wahrnehme, das noch einen verborgenen Schatz in sich trägt, dann schlägt die Rute aus. Oder man könnte es etwas banaler sagen, der Dichter als Trüffelsucher, als Trüffelhund. Ich weiß es manchmal selber nicht mehr, ist es jetzt der Mythos zuerst oder das andere, aber es gibt einen Hang, glaube ich, in mir und vermutlich eben nicht nur in mir, wo das eben fast zu gleicher Zeit so aufleuchtet. Ein Gegenstand, der noch ein inneres oder ein innereres Licht in sich trägt. Ja, es muss einem etwas auffallen, nicht einfallen.
Mit innerem Licht und es muss einem etwas auffallen, haben Sie ja schon die Beziehung so von Poesie und Alltag beschrieben. Wie sehen Sie die? Ich meine, man kann ja sagen, die Poesie ist dazu da, den Alltag zu negieren, vergessen zu machen, zu vergolden. Es gibt ja ganz verschiedene Verhältnisse.
Ja, ich glaube, wenn man den Alltag, und das habe ich von Hugo Suter, einem begnadeten, bildenden Künstler, der leider verstorben ist, vor nicht so langer Zeit, hat einmal gesagt, weißt du, jeder Tag, der nicht ein Alltag ist, ist ein verlorener Tag. Also, wenn wir nicht den großen Bogen über unserem kleinen Lebensbogen oder Alltagsbogen sehen und wahrnehmen, berührt werden davon, dann kann man es eigentlich vergessen. Und so sehe ich das auch mit der Poesie. Auch bittere Poesie ist eine Möglichkeit, gegen ein bitteres Leben anzutreten, mit bitterer Poesie.
Sie haben das Stichwort geliefert für das nächste Gedicht, All und Alltag. Das macht die Faszination Ihrer Gedichte ja auch aus, dass Sie so nahe am Alltag sind und eine neue Dimension eröffnen. Sie haben von All und Alltag gesprochen.
Ja, und das Gedicht heißt Alles. Aus der Tiefe des Alls trägt uns Hubble seine Bilder herauf. Gestirne, Galaxien, leuchtender Staub. Immenser Widerschein all unserer Menschenwelten, der Leuchtenden und der Erloschenen, der Entschlafenen und der Erwachenden Stirnchen.
Alles von Klaus Merz. Ich war total frappiert und fasziniert von dem Wort Stirnchen. Im Vorgespräch habe ich gemerkt, dass Ihnen das gar nicht so fremd vorkam, das Wort.
Nein.
Ich dachte, das ist eine Wortschöpfung von Ihnen. Ist es nicht?
Nein. Also Gestirn und Stirne. Und das hat schon damit zu tun. Ich habe gemerkt, als ich so gefragt worden bin von Ihnen, habe ich gedacht, es geht in meine Kreidezeit zurück, buchstäblich. Mein Bruder hat ja eine große Stirn gehabt mit seinem zu großen Kopf. Also Stirne und Gestirne und das Stirnchen ganz am Anfang, als er ganz klein war, das dann immer mehr eine Stirn geworden ist, da ist es mir selbstverständlich geworden. Also schon ganz früh. Und es gefällt mir natürlich auch. Und deshalb der Widerschein der Menschenwelten. Jede Stirn ist auch ein Gestirn. Und dahinter ist eine Welt. Und hinter jedem Stern von den Milliarden, die sind der Widerschein eben auch von den Menschenstirnchen und Sternchen, und zwar den Erloschenen und den erst Entstehenden auch. Ja?
Warum schreiben Sie in der ersten Zeile aus den Tiefen des Alls und nicht zum Beispiel aus den Tiefen des Weltenalls?
Aha. Ja, das All wird größer, glaube ich, wenn die Welten wegfallen.
Ganz interessanter Fall ist genau das.
Ja?
Ja, ganz genau. All ist ja mehr, ist ja auch alles.
Ja, und es ist rundum und es wächst ja auch, wie wir neuerdings wissen. Es wächst ja immer weiter, nicht wahr? Eine verrückte Sache.
Total irre Vorstellung. Mhm. Ist das Weltall hier, ist es tief oder weit oder hoch oder breit?
Es ist von allem. Weit, hoch, breit, tief. Alles, deshalb heißt es All. Rundherum geht in jede Dimension. So stelle ich mir das vor. Ja,
ja, das ist in dem Gedicht präsent, das ist schon klar. Und Sie glauben schon, dass diese Welten, die dieses Weltraumteleskop Hubble da hochholt, dass das Widerscheine unserer Welten sind?
Es ist für mich ein symbolischer Widerschein eigentlich. Auch wenn ich nachts vors Haus trete und schnell noch in die Höhe schaue, jetzt im Winter sowieso, weil Orion wieder auftaucht, dann sind das auch Antworten auf das, was von unten, von uns herauf, an Kleinem aufleuchtet oder brennt, unter den Nägeln brennt. Da oben gibt's große Antworten. Stumm, einfach da, wenn's keine Wolken hat.
Sie sind Sternengucker.
Ja, aber nicht kundiger. Ich habe vor allem zwei Bilder, den großen Wagen im Sommer und den großen Jäger oder Orion oder den Krieger im Winter. Das sind meine beiden engen Bilder. Die hat mir der Vater beigebracht, sind wichtige Begleiter durchs ganze Leben für mich. Ja.
Das nächste Gedicht heißt Feuerlauf. Ich würde gerne die Hörerinnen und Hörer einladen, sich zuerst mal Gedanken zu machen, was kommt einem eigentlich dazu in den Sinn, wenn man das Wort Feuerlauf hört. Ich kann sagen, was mir dazu in den Sinn gekommen ist, nämlich in die Fackelabfahrt im Oberwallis, wo ich öfter in den Ferien bin, da machen die im Winter eine Fackelabfahrt. Das sieht genau aus, als würde das Feuer da den Berg runterlaufen. Oder ganz im Gegenteil, im Sommer ist mir noch in Sinn gekommen, was eine Lunte im Gras liegt und zu einem Feuerwerk führt. Es wird dann angezündet und dann wandert das Feuer so über das Gras zu dem Feuerwerk. Das sind meine Assoziationen, die ich so gehabt habe.
Ja, ich lese es mal.
Bitte.
Feuerlauf. Die eingeschlafene Hand der Mutter lag gegen Morgen unter meinem Haar. Mit den Ameisen kehrte das Leben in meine Finger zurück. Mutters Hand wurde wieder zu Asche. Und die Erde dreht sich vorwärts um einen großen, glühenden Kern. Ja, also für mich ist der Weltenlauf eigentlich der Feuerlauf. Wir gehen auf heißen Eisen sozusagen, auf glühendem Eisen. Und es dreht sich so eben auch fort, nicht?
Schon etwas größere Bilder, als ich so assoziiert hatte, ja. Interessant ist, dass Sie das Präteritum, also die Vergangenheitsform, verwenden. Lag, die eingeschlafene Hand der Mutter, lag, mit den Ameisen kehrte und wurde wieder zur Asche.
Das hat ja Folgen. Dann dreht sich's aber. Die Erde dreht sich. Sie drehte sich nicht
so. Nein,
sie dreht da sich kann man noch eben das dann stark machen, dieser ewige Gang, vorläufig ewige Gang der Dinge, nicht?
Ja. Ja, das ist eine Art Verwandlung, eine Art Metamorphose von der Hand der Mutter zu
meine Finger. Natürlich. Also es geht ganz konkret auf die eingeschlafenen Hände meiner Mutter zurück, die ich jetzt auch nach und nach gekriegt habe, nicht wahr? Und da plötzlich haben sich die halt so im Morgengrauen sozusagen zueinander gelegt, nicht wahr? Die eine wird dann wieder lebendig und die andere wird wieder zu Asche.
Klaus Merz hier in der Passage über Lyrik. Wir haben drei Gedichte von Ihnen jetzt besprochen. Ich schlage vor, dass Sie uns noch einmal drei Gedichte vorlesen, drei oder vier, und wir besprechen die nicht. Wir lassen die einfach so. Mhm. Wir begegnen jetzt nochmals dem Wagen.
Gerne. Abspann. Abends, nach den späten Filmen, wenn du dich aus der Leinwand schälst und wieder nackt und wund im eigenen Leben stehst, lösch rasch das Licht, damit die Nacht aufgeht, die allen Kummer, allen Krempel auf ihren großen Wagen lädt. Terrain vague. Täglich neue Alpenauffaltungen am Horizont. Man kann sich die Namen der Gipfel nicht merken. Schwer zu trennen auch Gestein von Gewölk. Und beim Einnachten ins talseitige Fenster tritt ohne zu fragen das eigene Gesicht. Vorsorge. Zum Alterskapital unserer Liebe, Liebste, zählt auch, dass wir einander manches nicht ersparten. Und noch Kolumbus. Sagen können, ich habe mich durchgefragt. Bis zu mir.
Dankeschön, Klaus Merz. Das waren noch einmal vier Gedichte von Klaus Merz aus der Sammlung Helios Transport, erschienen im Heimon Verlag, die letzte, neueste Gedichtsammlung von Klaus Merz, der hier im Zentrum der Passage steht und uns nun eine Lyrikerin mitgebracht hat. Aber Klaus Merz, ich interessiere mich für Ihre Lesebiografie als Lyrikleser.
Mhm. Ja, also wenn ich das schön der Reihe nach vielleicht sagen müsste, wäre das was unabdingbar dazu gehört, Matthias Claudius, Abendlied zum Beispiel, der Mond ist aufgegangen, Eichendorffs Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt eibt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Wichtig für mich gewesen, Rilke natürlich, vielleicht, und da auch noch ein Zitat, der Tod ist groß, wir sind die Seinen. Dann sicher auch Gottfried Benn, Meinen Sie Zürich zum Beispiel sei eine tiefere Stadt, wo man Wunder und Weihen immer als Inhalt hat? Meinen Sie aus Habana, weiß und Hibiskusrot, bräche ein ewiges Manna für ihre Wüstennot? Ja. Dann auch nicht zu vergessen Rimbaud, Baudelaire, also so aus dem französischen Raum. Günter Eich, ein wichtiger für mich, angefangen vielleicht mit seinem Inventur oder Inventar, wo alles zurückgestuft wird, nur noch auf die Gegenstände, aber nachher dann wird er ja schon wieder breiter. Aber diese Trockenheit, ohne kalt zu sein, diese Sprödheit, ohne die Dinge zu zersprengen oder so, das hat mir immer sehr gefallen. Wichtig für mich auch Paul Celan, Nelly Sachs, dann die Bachmann auch. Das geht alles zurück eigentlich in die Anfänge auch, also während meiner Seminarzeit. Und Erika Burkhardt, auf die wir dann später kommen. Das waren so meine Türsteher eigentlich. Und da habe ich gemerkt, man kann die Welt mit Worten, und zwar nicht mit Kaskaden von Worten, sondern mit Worten greifbarer machen. Auch weniger fremd, nahbarer, weniger abweisend.
Also diese Zeile, die Sie zitiert haben, Schläft ein Lied in allen Dingen von Eichendorff,
ja.
Das ist ja fast ein poetologisches Programm von Klaus Merz.
So ist es, ja. Das denke ich auch. Ich habe es aber erst eigentlich wieder ausbuchstabiert, jetzt in der Vorbereitung, als ich gemerkt habe, dieser Eichendorff, der sitzt ganz tief in mir drin. Als Poetik, ja, das stimmt, ist richtig.
Also in den Gedichten, die wir gehört haben, hätte man fast sagen können, Sie haben dieses Lied in allen Dingen zusammengebracht mit dieser Dingaufstellung, diese Aufzählung, die Sie erwähnt haben.
Bei Eich dann, ja.
Günter Eich, ja. Das ist mein Schuh und das ist meine Tasse und das ist mein Löffel.
Ja,
also dieses Innewerden, dieses Repertoire. Wenn Sie das zusammenbringen, dann ist schon fast ein Gedicht von Klaus Merz da.
Ja.
Nun haben Sie gerade erwähnt, Erika Burkhardt, das ist die Autorin, auf die Sie uns noch aufmerksam machen wollen, die Sie mitgebracht haben.
Ja.
Ich meine, was verbindet Sie mit Erika Burkhardt? Die Frau lebte von 1922 bis 2010 und ist wohl eine der wichtigsten schweizerischen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts.
Mhm.
Was verbindet Sie mit Erika Burkhardt?
Ja, eine frühe Bekanntschaft. Wir gingen als Seminaristen vom Kloster Wettingen aus, also vom Lehrerseminar aus, auf einem sogenannten Heimattag auf den Kapf zu dieser alten Abtei, wo Erika wohnte. Da war sie wahrscheinlich 40 oder 42 und ich 18-jährig. Und für mich war das eine Möglichkeit, mal ganz nah zu einer Dichterin zu stehen zu kommen. Und diesen Moment habe ich dann beim Abschiednehmen auch, nachdem ich sehr berauscht war von dieser Welt, auch in der sie lebte, in dieser wirklich auch sehr dichterischen Welt, muss man sagen, da habe ich die Gelegenheit gepackt und habe ihr gesagt, dass ich eben halt Gedichte schreibe und ob vielleicht ich mal was ihr zeigen dürfte oder schicken dürfte. Und da hat sie gesagt, natürlich, unbedingt. Und das habe ich dann gemacht und da ist über die Texte meine Freundschaft wirklich entstanden. Über Jahre, sie ist mir eine wichtige Begleiterin geworden. Und ich glaube, sie war auch schuld, dass ich bereits 1967 dann einen ersten Gedichtband in dieser, ja, man kann sagen, legendären Bogenreihe gemacht habe. Traugott Vogel als Herausgeber, der auch Robert Walser da eingepackt hatte in diese Reihe und Hermann Hesse und die moderneren Hans Bösch. Jörg Schubiger auch. Das war ganz schön. Ich war einer der Letzten zwar, der da rauskam.
Bogenreihe war?
Bogenreihe im Judy Verlag in St. Gallen.
Ja.
Und ich glaube, ich war die Nummer 76 oder 75 und es ging da eben leider nicht mehr so lange weiter. Aber das hat mich sehr gefreut. Und kurz vorher hat sie mal zu mir gesagt, Klaus, du bist ein Dichter. Jetzt müssen wir etwas von dir auch herausgeben. Und ich frage Traugott Vogel. Und so ist es dann dazu gekommen. Das war natürlich ein wahnsinnig großer Schritt am Anfang eines Schreiblebens. Und ich habe immer ihre Gedichte auch sehr gemocht. Habe auch 2, 3 Jahre jetzt mitgebracht aus der frühen Zeit. Ich habe gedacht, wir bleiben mal da. Und ich mag natürlich auch ihre Prosa. Also als dann der erste Roman Moräne kam, das war schon auch eine Wucht. Auch die späten Prosa-Sachen, tagebuchartigen Sachen, die waren sehr stark, sehr kräftig. Man hat sie ja immer so als engelhaftes Wesen auch gesehen, aber sie war auch eine sehr wehrhafte Frau.
Das Engelhafte geht eher über das Bild von ihr, genau, die Fotos, genau, von ihr. Genau. Und die Gedichte werden mit dem Abstand, glaube ich, eher stärker.
Ja, ja.
Also
ja,
wir
ja.
haben in dem Vorgespräch, hatte ich ja eine Originalaufnahme, wo sie selber ihre Gedichte ja. liest, und wir haben das wieder rausgeworfen, ja, weil das zu ja. zeitbedingt ist.
Aha,
Manche
aha.
Gedichte werden stärker mit, ja. Mit dem Abstand.
Ja.
Sie haben uns Gedichte von Erika Burkhardt mitgebracht. Hören wir uns mal das erste dieser Gedichte an, gelesen von Desiree Meiser.
Erika Burkhardt, Dazwischen. Ich suche das Wort, das mich fände. Jedes Wort ist ein Maß für Distanzen, die ich mit Worten nicht überwinde. Wortlos lerne ich lauschen. Lauschen ist ein Gespräch mit dem Schweigen. Gedichte sind gerade des Schweigens.
Dazwischen von Erika Burkhardt, gelesen von Desiree Meiser, mitgebracht von Klaus Merz. Klaus Merz, eigentlich könnte das Gedicht ja schon zu Ende sein nach den ersten 2 Zeilen. Ich suche das Wort, das mich fände.
Ja, ja, es stimmt. Das soll ja auch so sein, dass jede Zeile auch ein Gewicht hat. Manchmal denke ich, müsste es möglich sein, nach jeder Zeile in einem Gedicht drin aufzuhören, weil sie wirklich etwas bedeuten. Da werden ja nicht einfach Türen geöffnet und der Handschweiß auf der Türfalle wird beschrieben und dann das Ziehen des Windes durch den Spalt. Und das ist natürlich ein sehr schöner Satz auch. Ich suche das Wort, das mich fände. Und ich bin vor allem wieder auf dieses Gedicht zurückgekommen, weil der Schluss, Gedichte sind gerade des Schweigens. Das ist für mich ein verinnerlichter Satz geworden. Gedichte sind gerade des Schweigens. Die Konzentration, dieses Scheusein gegenüber dem Plaudern, Strengsein auch mit sich selber. Also, Gedichte sind gerade des Schweigens. Wegen dieser Zeile habe ich eigentlich das Gedicht wieder hervorgeholt. Die begleitet mich seit jener Zeit.
Das ist ein großes Thema der Lyrik. Wir haben nachher noch ein Gedicht von Äbli, die nicht in das Wort Luft übersetzbare Luft, dieses Loch zwischen Wort und, tja, man kann nicht sagen Sache, und dem anderen, das aus dem Auszudrückenden, was sie hier thematisiert. Nun haben Sie ein Gegengedicht noch mitgebracht oder ein Gedicht.
Ein Mitgedicht.
Ja. Das Wort.
Ja.
Es liest noch einmal Desiree Meiser.
Das Wort. Bevor es dir entfällt, lass du es fallen. Es gräbt sich ein, sich rein zu ruhen. Es wird sich lösen, wird sich ballen. Ihm wird getan. Du sollst nichts tun. Es kommt zurück, um das vermehrt, was du nicht bist, was du auch bist. Es scheint herauf, spiegelverkehrt, dein Alles, das dein Eines misst. Wer einem Wort sich anvertraut, sei scheu. Worte sind es, die die Welt verändern. Ein Wort ist zart an seinen Rändern und jeder Herzschlag mischt es neu.
Das Wort, also was zunächst einmal auffällt, ist einfach der Sound dieses Gedichtes, die Form, es ist eine Liedform.
Es ist ja, und in einer Leichtigkeit gereimt auch. Das ist so selbstverständlich. Es ist aus dem Band übrigens von 1967, Die weichenden Ufer. Was ich eben schön finde hier, sind die Sachen, die einander scheinbar entgegenstehen, aber sich aufeinander legen. Ihm wird getan, du sollst nichts tun. Was du nicht bist, was du auch bist. Dein Alles, das dein Eines misst. Es wird sich lösen, wird sich ballen. Es gräbt sich ein, sich reinzuruhen. Schon der Anfang, bevor es dir einfällt, lass du es fallen. Also, es scheint so fast, als müsste man nichts tun, sondern einfach da sein und warten. Ich weiß noch, einmal hat Iso Gammertin zu Markus Werners Roman gesagt, Schreiben ist Wartekunde. Und das ist wirklich bei den Gedichten schon so. Man muss das Gefäß sein. Und natürlich kann man drauf losfabulieren und buchstabieren und reimen, aber da merkt man, das ist erdauert. Eigentlich ist es ein Rat an junge Dichter und Dichterinnen in Gedichtform.
Wie ist das Verhältnis zu dem vorigen Gedicht, das wir vorher hatten, dazwischen?
Ja, ich suche das Wort, das mich fände. Das ist dieses Warten auch darauf, nicht wahr? Und bei wichtigen Dichterinnen und Dichtern wird das Dichten selber auch immer zum Thema wieder.
Ich suche das Wort, das mich fände, und hier wird dieser Prozess eigentlich dargestellt, wie genau, das Wort sie findet.
Genau. Ja.
Ganz provokant ist eigentlich, die Zeile Worte sind es, die die Welt verändern.
Mhm. Natürlich.
Kann man sich natürlich überlegen, welche Worte haben die Welt verändert? Das ist schon... Kämen mir ein paar in den Sinn, ne? Zum Beispiel das Wort Rasse.
Beispielsweise, ja. Und aber, und jeder Herzschlag mischt es neu. Da geht es noch einmal ins Offene, würde ich sagen.
Das heißt, Sie als Dichter, als Schriftsteller haben eine Eingriffsmöglichkeit.
Ja, und wir müssen aufmerksam sein. Jedes Denken oder jeder Gedanke mischt sie eigentlich wieder neu. Eben, der Gedichtband heißt Weichende Ufer. Ja? Das sind auch weichende Gewissheiten natürlich. Man muss auf der Hut bleiben und eben den Wörtern gegenüber auch scheu sein. Sie nicht gleich an die Brust nehmen.
Es ist einerseits eine große Demut in dem Gedicht und andererseits aber auch ein Vertrauen in einen Zusammenhang. Vielleicht hat sie deswegen auch diese liedhafte Form mit Reim gewählt.
Und sie ist eben sehr schön. Da merkt man natürlich schon auch, wie ein Reim dann trägt. Das muss man einfach schon. Ja. Man ist ja eine Weile lang ganz, hat man den Reim nicht mehr verbannt. Ja. Und ich merke, ich mache häufig jetzt, in den letzten Jahren habe ich immer wieder Binnenreime wenigstens untergebracht, und das ist etwas Schönes eigentlich. Ja.
Wir haben noch ein Gedicht von Erika Burkhardt, das uns Klaus Merz mitgebracht hat, Als ich ein Kind war.
Als ich ein Kind war. Als ich ein Kind war und Kronen verteilte, das Wasser mich trug, der Spiegel mich einließ, vogelgestaltig der Dämon mich anflog, mit Himmel die Wand tapeziert und der Himmel Decke und Wandung der Rundstube Welt, der Hirte ein Gott und die Gottheit ein Hirt war, Notenbilder aus Vögeln und Drähten im Gegenlicht tönten, die Ähren an Sterne rührten, das Gras Wanderblumen und Schlafengel barg, der Strahl aus dem Brunnen kristallene Grotten hüllte in mir, überfloß die Zeit, schäumte in Faltersträußen und Frühschnee, gerann, immer war eine Glocke dabei, zu breiten Röten und Eisvogelblau. Der Himmel trug auf der Schulter den zweiten Himmel, der stürzte, als ich nicht mehr ein Kind war. Die Erde sich drehte, die Herzen sich drehten, das Kreuz vom Baum, der Baum sich vom Wald, die Liebe sich trennte in ich, du, er, sie, die Sonne im Kind, das Kind in der Sonne verschwand.
Ja, ein großartiges Gedicht, nicht? Die Weite, die am Anfang noch da ist, übrigens wiederum der Hirte ein Gott, die Gottheit ein Hirte, wie sich die Sachen übereinander legen, nicht wahr? Die Ähren, die Sterne sind, das muss man zuerst lesen, damit man es dann nachher auch sieht. Ich habe einmal in einem kleinen Aphorismus gesagt, sogar das Erlebte will zuerst beschrieben sein. Gedichte, Bilder, die lernen einen sehen und hören, sein eigenes Leben lesen. Und natürlich lesen wir vor allem auch deshalb, weil wir unser eigenes Leben lesen möchten und besser verstehen möchten, nicht? Und wie sie dann, als das kippt, als der zweite Himmel einstürzt, dieser Kindheitshimmel, wie es dann knapp wird. Die Erde drehte sich, die Herzen drehten sich, eins nach dem anderen, Schritt für Schritt, schnurstracks geht das auf das Verbrennen auch in der Sonne eigentlich.
Auf das Verbrennen und auf die Trennung, nicht? Die Sachen werden voneinander getrennt.
Ja. Die liegen jetzt nicht mehr aufeinander. Ja. Die Gottheit ist jetzt nicht mehr der Hirte. Und, nicht wahr? Ja. Das ist schon ist ganz ein wunderbares
Gedicht. Ja, es ist auch ein großes Orchester. Ne? Es sind wirklich sehr viele Bilder für diese Rundstube-Welt, wie sie hier sagt. Es ist diese Geborgenheit, dieses Ineinander. Sie hat Bilder für eine Ganzheitlichkeit, die sie der Kindheit zuschreibt. Mhm. Es ist schon, das ist schon großartig gemacht. Das ist ein Trennungs- und auch ein Individualisierungsprozess, den sie beschreibt.
Und das ist die 42-jährige Frau. Das ist alles da und es hält an nachher nochmals 40 Jahre.
So viel zu Erika Burkhardt hier in der Passage mit neuer Lyrik. Mitgebracht hat diese Gedichte Klaus Merz. Er hat aber auch eine Vertonung mitgebracht. Nämlich ein Lied von Dino Heiniger. Der ist im Emmental geboren, 1946, ist ein Schweizer Liedermacher und Mundartdichter. Wie sind Sie denn auf Dino Heiniger gekommen, Klaus Merz?
Sie haben gesagt, es wäre schön, wenn es auch Musik dabei hätte in unserer Sendung. Und da habe ich gedacht, wieso nicht Dino Heiniger? Das ist seit gut 40 Jahren ein Poet und Musikant, der solide und manchmal auch ein wenig solitär zwischen Mani Matter und den Berner Troubadours und vielen anderen Liedermachern und Patent Ochsner oder Zürich West seine Bahn zieht. Auch manchmal mit großem Orchester, immer mit differenzierter Musik. Und ich habe ihn das Lied «Schaut von Berg und Tal» gehört singen, in seinem schönen Sprechgesang mit Musik. Und ist mir aufgefallen, das ist ein schönes Gedicht. Dieses Lied, das wir sonst so als heimattümelnd anschauen, ist es gar nicht so. Und dann kommt dazu, dass es eine Vertonung von ihm dann gibt, eine kleine Veränderung, eine kleine Verschiebung, was in der Poesie sowieso etwas Wichtiges ist, die kleinen Verschiebungen, die uns plötzlich die Augen aufreißen lassen, nämlich «Niemer schaut Bergen und Tau». Also «Schaut von Berg und Tau, niemand schaut Berg und Tau». Und das ist dann ein Lied, das ziemlich melancholisch eigentlich aus diesem Urtext herausschaut in die heutige Zeit hinein. Immer sozusagen am Stock des alten Liedes geht. Hä?
Ja, das alte Lied, das stammt von Johann Anton Henne, 1824 geschrieben. Und das war ein Historiker, ein ganz gebildeter Mann. Der war Stiftsarchivar in St. Gallen und Professor in Bern und politischen Radikaler. Mhm. Also der gehört zum Umfeld der 30er Revolution. Ja, ja. Uns ist dieses Lied etwas fremd geworden. Es ist ja eigentlich ein Abendlied, aber es tauchen dann die Kühe auf. Wenn es Nacht wird, kommt der Herrgott. Und vor allem am Schluss, das ist uns etwas fremd geworden. Das ist kitschverdächtig. Nämlich die Sternli, nicht Sternli, liebs Sternli, gute Nacht. Mhm. Mhm. Ich weiß es nicht, ob man es heute noch gutieren kann oder ob es dann verdorben ist. Ich fand den Text auch interessant, als ich es wieder gehört habe.
Ja, ja, also ich bin da eher nach oder zuversichtlich, dass das Sternli, liebs Sternli, gute Nacht, man kann das schon lassen. Mhm. Halt in diesem auch Glaubenskontext, ja. Da wacht ja noch ein Gott. Und bei seiner zweiten Fassung dann, nämlich seiner eigenen Veränderung, eben den kleinen Verschiebungen.
Jetzt von Dino Heiniger.
Von Dino Heiniger. Ja, gut. Da fällt er dann raus.
Da fällt er dann raus. Also das ist eine Art Modernisierung und eine Kritik am alten Lied. Genau. Wir hören uns das jetzt mal an. Also die Kritik, die Parodie oder die Weiterführung des alten Liedes von Dino Heiniger. Niemand schaut die Berge und die Tal.
Niemand schaut Bergen und das Tal. Niemand der Sonnenstrahl. Niemand schaut Kühe auf der Matte. Und niemand sieht das Wachsen vom Schatten. Die Welt auf dem Feld zieht vorbei. Wir so der Zeit hingedrein. Es fragt niemand, warum und woher. im Zug, sagt er schon. Neben dem Zug, das Auto im Sturm. Jeder hier, Augen zu, durch. Nicht links und nicht rechts, nur vorne. Das Büro im Auge und im Ohr. Das Büro von hinten, von vor. Gefangen im Gefangenenchor. Und wir schauen von Berge ins Tal. Wir schauen beim Bauer in seinen Stall. Die Kühe sind fort, draussen rostet. Im Gras steht der Meier, der rostet. Das Heimat verkauft auf der Bank. Der hockt der Bauer müde und krank. Hockt der Bauer müde und krank. Still an den Bergen wird's Nacht. Niene kein Herrgott, wo wacht. Das Land von der Reichen. Mehr und mehr wollen zu uns sicher. Sie kommen in Boot über das Meer. Da hilft uns kein Gesetz und kein Gewehr. Nein, es hilft uns kein Gesetz und kein Gewehr.
Das war Tino Heiniger mit seinem Lied «Niemer schaut Berg und Stau», vorgeschlagen, mitgebracht von Klaus Merz, hier in der Passage über Lyrik. Ja, Klaus Merz, es ist schon eine Kritik am alten Lied da drin. Die Frage ist eigentlich, oder meine Frage ist eigentlich nur, was hat er eigentlich für einen Maßstab? Ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen ein Lamento gegen die gesamte Modernisierung und ein bisschen Nostalgie.
Das mag schon sein, aber ich glaube, er steuert Redlichkeit an. Eigentlich schon immer weniger aggressiv wie früher. Ich glaube, seine erste Platte hieß «Schieß mich an». Da hat er mehr Gas gegeben. Und was er in den letzten Arbeiten macht, er steuert ganz unaufgeregt Redlichkeit an. Lamentieren ist vielleicht zu viel gesagt, aber er sagt einfach, der Schatten, der übers Land geht, der wird drückender. Zumal ja der Herrgott fehlt in diesem Lied. Er hat ja auch ein Buch gemacht aus seiner Langnauer Vergangenheit. Er weiß, wo er herkommt. Er weiß, wo er abstößt. Und ich finde das etwas Wichtiges. Lieber jemand, der von seiner Welt ausgeht oder eben abstößt, als einer, der in der Luft herumschwadroniert. Und da ist er mit der Musik, die dazugehört, ein eigenständiger Poet und Musikant.
Es gibt eine Zeile, die ich ganz großartig finde, nämlich «Du, mein Land vor der Reichen». Also es ist einerseits mein Land, aber es ist eben einerseits auch gerade nicht mein Land. Ja. Das ist eine starke Verdichtung.
Genau, genau. Und deshalb braucht es dann auch, wenn er sagt, sie kommen in Boot übers Meer, da hilft es kein Gesetz und kein Gewehr, dass er da nicht meint, man müsse jetzt an die Grenze mit der Armee, nicht?
Klaus Merz, Sie wollten, dass wir noch Gedichte aus einer Reihe besprechen, die im Wolfbach Verlag erschienen ist und dort seit 2010 erschien. Diese Reihe heißt schlicht Die Reihe und veröffentlicht Lyrik und Kurzprosa. Demnächst soll der Band 50 erscheinen, wenn alles gut geht. Und man fragt sich, wo waren alle diese Lyrikerinnen und Lyriker vorher? Viele hatten einfach keine Publikationsmöglichkeiten. Seine ganz einmalige Reihe zu verdanken ist diese große Leistung dem Herausgeber Markus Bundi, der selber schreibt, also Lyrik und Prosa. Sein letzter Erzählband heißt Planglück, erschienen im Verlag Klöpfer und Meyer. Er schreibt selber, er muss sich sein Geld verdienen als Lehrer und er investiert unglaublich viel Zeit in die äußerst schwierige Aufgabe, das Geld für diese Reihe zu beschaffen. Das ist wirklich ein großes Verdienst. Mhm. Demnächst erscheint ein neuer Gedichtband in dieser Reihe von Christian Haller, rechtzeitig zu seinem 75. Geburtstag, und auch ein neuer Gedichtband von Ingrid Fichtner. Sie haben jetzt ausgewählt, die beiden letzten oder nahezu letzten Gedichtbände, ne? Nämlich einen von Kurt Erbli und ein Debüt von Meret Gut. Mhm. Mhm. Kurt Erbli ist 1955 geboren, das ist also kein Junger mehr. Er hat seinen ersten Gedichtband bei Matthias Jenny in der Nachtmaschine publiziert, war dann bei Suhrkamp, bei Urs Engeler und ist jetzt eben in der Reihe von Markus Bundi, ein durchgesetzter, anerkannter Lyriker. Hören wir zuerst einmal ein Gedicht von Kurt Erbli, gelesen von Desiree Meiser.
November-Miniatur. Heute ist nur das Rascheln der Blätter unter meinen Schritten von mir. Nicht von mir ist der Gedanke, dass etwas von mir sein könnte. Aus so vielem von mir ist nichts geworden, und wäre es nicht nichts geworden, so wäre es nicht viel. Das Rascheln der Blätter unter meinen Schritten ist nicht viel, aber es ist von mir.
Ja, schön. Ja. Wir lachen beide etwas. Mhm. Ich glaube, was Erbli auszeichnet, ist, dass er so eine gewisse Ironie, einen gewissen Sarkasmus auch hat.
Natürlich, und natürlich ist auch eine große Melancholie hier, aber es ist nicht sentimental. Wenn nur wenig genug da ist, das von mir ist. Und das Rascheln, das ist von mir. Es gibt ein anderes Gedicht, gerade auf der nächsten Seite, Schreiben. Da geht es um etwas ganz Ähnliches. Nach Hause, er trägt ein Gedicht nach Hause. Ja? Auch von ihm.
Schreiben. Einfach. Wie gehen im Wald. Zwei Beine, Stift und Papier. Eine Frage der Geduld. Schritt für Schritt konzentriert, offenes Ohr, waches Aug. Alles wie immer, wie gestern und weit vor deiner Geburt. Alles im Geheimnis. Und da, wie leise einsetzender Regen, tropfenweise von oben, Wort für Wort, das kleine Wunder des Tages. Nachlesbar plötzlich, geschrieben von unbekannter Hand. Nach Hause aber trägst es du.
Auch so ein Rascheln von Blättern, diesmal aber von beschriebenen Blättern, das er nach Hause trägt.
Und er spitzt die Gedichte, diese Gedichte zu am Schluss auf sich, ne? Aber es ist von mir. Nach Hause aber trägst es du. Du,
genau.
Und nun kommen wir zu einem Debüt, nämlich ein Gedichtband von Meret Gut, einen Knochen tauschen. Wie gesagt, in die Reihe im Wolfbach Verlag. Der Band ist eingeteilt in die Kapitel Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ich habe Meret Gut in Zürich getroffen, in der Schule, in der sie unterrichtet. Das war sehr eindrücklich. Da gibt es dann einen großen, langen Gang, durch den sie mich geführt hat. Rechts und links riesige Aquarien. Und dann hat sie mir noch plötzlich so einen Lagerraum gezeigt mit Schädeln aller Art. Elefantenschädel, Menschenschädel, ein ausgestopftes Stachelschwein, das sie mich eingeladen hat zu berühren. Hören Sie also diese kurze Begegnung mit Meret Gut, die uns dann auch eines ihrer Gedichte aus dem Band Einen Knochen tauschen wir vorlesen wird.
Ja, ich konnte nachts nicht schlafen und dann schrieb ich Gedichte. Und ich weiß nicht, ob ich nachts nicht schlafen konnte, weil ich Gedichte schreiben musste oder umgekehrt.
Kommen Sie aus einem kulturaffinen Elternhaus?
Zu Hause haben wir schon die Büchergestelle, also sind die Wände voller Büchergestelle, aber ich komme eigentlich aus einem naturwissenschaftlichen Haushalt.
Was sind Sie von Beruf?
Biologielehrerin an einer Mittelschule.
Biologielehrerin und Schriftstellerin, oder was ist primär?
Primär schon Biologielehrerin.
Gibt es irgendeinen Zusammenhang?
Ich bin auch sonst sehr gern in der Natur und meine Gedichte sind eigentlich auch so eine Wunschvorstellung, wie die Welt auch sonst noch aussehen könnte, außer unserer relativ kalten Gesellschaft.
Was sagen denn so die Freundinnen, Freunde und Kolleginnen und Kollegen?
Ja, die denken, ich spinne ein bisschen. Ein bisschen der quere Vogel.
Stimmt das nicht?
Doch, stimmt schon. Ich habe eigentlich jeden Tag die Sehnsucht nach der Natur. Und
immer schon, als Kind schon gehabt?
Ja, eigentlich schon, ja.
Aber Sie sind in Zürich aufgewachsen?
Genau, ja. Aber ich war zum Beispiel auch mal für die Vogelwarte Sempach 4 Monate in den Tessiner Bergen unterwegs am Vögelberingen und da war ich 3 Monate auf mich allein gestellt und habe draußen geschlafen. Dann beginnt man vielleicht schon mit den Tieren und den Pflanzen zu sprechen.
Wie kommen Sie mit Ihrer Naturliebe bei Ihren Schülern an und Schülerinnen?
Ich muss vor allem Molekularbiologie eigentlich unterrichten. Also das ist, was in der Zelle, also in einer Zelle abgeht, finde ich auch unendlich spannend. Es ist nicht so, dass ich jetzt nur mit Pflanzen und Tieren rede. Ich kann schon auch über Forschung reden.
Sie haben sich aber jetzt dafür entschlossen, Gedichte zu machen und werden das auch weitermachen oder ist das eine einmalige Sache?
Nein, das ist keine einmalige Sache. Also ich schreibe auch viele Kurzgeschichten und eben Gedichte und ich singe auch und es ist auch geplant, die Gedichte dann zu vertonen, auch mit Instrumenten.
Sie haben gesagt, Sie hätten selber weder Radio noch Fernsehen.
Genau.
Warum nicht?
Besonders den Fernsehen sollte man eigentlich in jedem Haushalt verbieten, weil es jegliche Kreativität zerstört. Also ich glaube, wenn ich Bundesrat wäre, dann würde ich als erstes die Fernsehen aus jedem Haushalt verbannen.
Dann haben wir gleichzeitig das Problem mit der No-Billag-Initiative gelöst.
Ne? Ja.
Okay. Würden Sie uns Gedichte vorlesen?
Ja, gerne.
Dann beginnen wir mit dem Beginn das Spiel.
Beginn das Spiel. Heute bin ich menschenscheu. Heute bin ich verschenkt an dich. Wir tragen dasselbe Fell, dieselben weichen Pfoten und denselben schwarzen Mund. Lautlos durchschreiten wir die Ungewissheit von der gleichen Seite, suchen die Reinheit nach dem Spiel. Wir tanzen, weil wir tanzen, den Tanz des Lebens, um zu gewinnen das Leben, das wir tanzend versuchen zu überstehen. Heute bin ich menschenscheu, heute bin ich verschenkt an dich. Wir tragen dieselben Augen, denselben Geruch, denselben schwarzen Mund. Und wenn ich einmal die Vögel nicht mehr sehe, muss ich sie zeichnen gehen, damit sie am Horizont bleiben und nicht fallen aus der Zeit. Der Fluss ist grau, er trägt die Erde fort. Weshalb finden wir die Heimat nach einer Weile, immer wieder, irgendwo? Weil wir uns verschenken und doch uns selber bleiben, verloren gehen und doch wieder bei uns angeschwemmt werden. Weil wir menschenscheu sind, bis zum Schluss.
Sehr schön.
Soweit Meret gut. Wir haben dieses Gedicht gehört, Klaus Merz. Sie haben darauf aufmerksam gemacht. Was hat Sie denn bewogen, diese junge Autorin herauszugreifen?
Ja, also als ich das Buch in die Hand kriegte, habe ich gemerkt, da ist jemand, der konsequent die Erweiterung des alltäglichen Blickes betreibt. Und das finde ich doch etwas ganz Wesentliches beim Schreiben überhaupt, dass die alltägliche Abnutzung unserer Wahrnehmung rückgängig gemacht wird. Und sie macht das rückgängig, der Stein wird wieder steinig. Ich glaube, Wellershoff hat das einmal gesagt, kommt mir jetzt hoch. Und sie erweitert den Blick und das kommt noch dazu. Also, dass es überraschende Sachen gibt und dass es vor allem auch ein sehr sinnlicher Herangang ist an die Sprache. Vielleicht bin ich ausgegangen von einem etwas kürzeren Gedicht im hinteren Teil des Buches. Das heißt, einsam sein Und es geht so: Lass uns einmal sterben im Stall, die Sterne hinterm Ohr neben einer warmen Kuh. Draußen tropft der Regen durch die Blumen aufs Land. Ihre raue Zunge schmiegt sich in unsere Falten, in unsere weiche, salzige Haut. Sie weiß, dass alles Leben einsam ist. Also da erzählt jemand vom Einsamsein und weiß zugleich auch zu erzählen, dass auch das Zweisamsein eine einsame Geschichte ist im Grunde genommen. Und dass ein junger Mensch das schon so ganz klar benennt und noch vieles mehr auch in diesem Band drin, das finde ich doch ganz toll.
Sie hat in jedem Gedicht eine zwei Zeilen, die unheimlich frappierend sind. Also jetzt, dass Sie es gerade vorgelesen haben, die Sterne im Ohr.
Die Sterne hinterm Ohr.
Die Sterne hinterm Ohr.
Ja.
Oder in dem Gedicht vorher, heute bin ich menschenscheu, heute bin ich verschenkt an dich. Das ist wirklich eine eingängige Formulierung.
Ja, und eben auch das Wissen um den kleinen Tod in diesem Gedicht zum Beispiel. Hm. Was heißt das? Und im Stall. Der Stall ist auch da, wo die Krippe steht, in Gottes Namen, nicht? Also da läuft sehr viel mit. Und sie hat ein Gespür um die Latenz in den Dingen und Situationen. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja.
Sie hat ja versprochen, dass es weitergeht. Ja. Hier geht es zunächst einmal weiter noch mit zwei Gedichten, die sie uns noch vorliest.
Gut.
In Heiserkeit müssen wir lieben. Es schaut jemand tief in dein Herz. Du weißt nicht wer. Gib alles weg, den Geruch deines Körpers, die Stimmen deiner gebundenen Haare, die Rauheit deiner blätternden Haut, deinen langen roten Lebensfaden. Schicksale glauben wir zu haben, Perlen, aber zerbissene Fabeltiere führen wir an den losen Zügeln und um den Hals tragen wir Ketten von Brosamen. Fang nichts ein, gib her nur dich, lieb den, den es braucht, mach das Dunkle noch dunkler, damit es sich ängstigt vor uns. Aber wenn die Bäume blühen, dann geh wieder, sei glücklich, trage nichts bei dir, keinen Groll, keinen Wunsch, frag nicht nach der Richtung der Welt, denn nichts wird dir jemals gehören. Ihr Licht. Das plötzliche Zerreißen ihres Gesichtes, wenn sie lacht. Man sieht hinein zwischen den Scherben ihr Licht.
Mit diesem Gedicht Ihr Licht von Meret Gut schließt sich ein Kreis hier in unserer Sendung, nämlich das Gedicht Kolumbus von Klaus Merz schließt hier unmittelbar an. Klaus Merz, lesen Sie uns das Gedicht noch einmal vor.
Gern. Kolumbus. Sagen können, ich habe mich durchgefragt. Bis zu mir.
Herzlichen Dank, Klaus Merz, dass Sie hier hergekommen sind, dass Sie die Zeit aufgewendet haben. Sie hörten die Sendung Passage mit Lyrik. Im Zentrum stand der Schriftsteller Klaus Merz. Gastgeber war ich, Felix Schneider. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.